Schönen guten Morgen.
Ja, Frau Kappert, über ein Jahr ist Annalena Baerbock nun Außenministerin und zuletzt hat es mit dem Blick auf ihre feministische Außenpolitik ja auch Kritik gegeben, denn ihre Politik wurde da als zögerlich empfunden, wenn es etwa um die Proteste im Iran geht. Wenn Sie ja jetzt auf über ein Jahr also Regierungshandeln und Außenpolitik zurückblicken, was würden Sie sagen, wo steht die feministische Außenpolitik von Baerbock aktuell? Was ist da so Ihre Bewertung?
Also ich finde, dass Annalena Baerbock sehr vieles richtig macht. Sie hat sofort die feministische Revolution im Iran als solche anerkannt. Ich finde auch, dass man deutlich sieht, mit wem sie sich trifft, wie sie ihre Delegation zusammenstellt, dass es da eine Veränderung gibt und eben eine Veränderung in Richtung feministische Zivilgesellschaft. Das ist ein Fortschritt. Und gleichzeitig steht die feministische Außenpolitik in Deutschland noch vollkommen am Anfang. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es zum einen eine feministische Außenpolitik noch nie gab. Also Feminismus wurde auf ministerieller Ebene noch nie ernst genommen oder gar als politisches Ziel verstanden. Das ist ein Novum. Und entsprechend sind ja auch die Häuser, also die Ministerien, gar nicht darauf ausgerichtet. Und deswegen zielen ja auch die Leitlinien, also das, was wir davon wissen, was jetzt durch den Spiegel bekannt wurde, auch auf eine Weiterqualifizierung des Personals im Auswärtigen Dienst ab. Und das ist tatsächlich entscheidend, weil salopp gesprochen, im Auswärtigen Amt hat man keine Ahnung von Feminismus und hat das bislang aber auch nicht für wichtig erachtet. Ja, also da gibt es eben sozusagen auch in den eigenen Häusern durchaus Widerstände, von Widerstand bis Unkenntnis. Ist so die ganze Bandbreite und ich denke, die Leute, es gibt natürlich auch Leute, die das voranbringen wollen, aber meiner Wahrnehmung nach ist das eher eine Minderheit. Also insofern bewegt sich Annalena Baerbock da auch in einem Spannungsverhältnis und das, was ich aber total gut finde, ist, dass sie es angeht, dass sie jetzt einen Prozess begonnen hat und dass dieser Prozess sich eben nicht alleine nach außen richtet, sondern eben gleichermaßen auch nach innen. Also das finde ich so eine der wirklich guten Sachen, die man jetzt an den Leitlinien erkennen kann.
Ja, Sie sprechen die Leitlinien an, die ja offiziell eigentlich erst nächste Woche am 1. März veröffentlicht werden. Nun hat der Spiegel also diese Leitlinien oder den Entwurf dafür geleakt und Sie haben angesprochen, da wird ersichtlich, es soll auch um die Qualifizierung innerhalb der Ministerien gehen. Was ist denn da noch darüber hinaus bekannt, was feministische Außenpolitik da bedeuten soll für die Bundesregierung, was in diesen Leitlinien verfasst sein wird, laut zumindest diesem geleakten Entwurf?
Ja, also es soll um mehr gehen als um etwas mehr Frauen- und Mädchenförderung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also weil Feminismus zielt immer auf strukturelle Ungleichheit oder strukturelle Ungerechtigkeit. Und entsprechend geht es bei feministischen Maßnahmen nicht darum, die Symptome von Gewaltverhältnissen zu lindern, sondern tatsächlich die Strukturen, die überhaupt zu der Gewalt führen, zu überwinden. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied und das ist schon mal gut, dass das jetzt in den Leitlinien festgeschrieben werden soll, dass es eben nicht darum geht, ein bisschen mehr Geld in ein bisschen mehr Frauen- und Mädchenförderung zu stecken, sondern tatsächlich gendersensible Länderreporte zu machen, Länderanalysen zu machen und eben das ganze Thema Geschlechtergerechtigkeit eben in allen Bereichen des außenpolitischen Handelns zu verankern und nicht in einem Gender-Referat, wo es eben im Moment angesiedelt ist und etwa bei der Krisenprävention keine Rolle spielt. Also das Thema zum Querschnittsthema zu machen, in den Leitlinien wird da vom Mainstreaming gesprochen. Das ist erstmal gut. Auch, dass es eine Botschafterin geben soll, könnte auch gut sein. Da steckt aber natürlich der Teufel im Detail, weil es geht immer um Ressourcen. Also wenn eine Botschafterin keine Ressourcen hat, keine Mitarbeitenden hat, sondern sozusagen das Thema an eine Person gebunden wird und dort geparkt wird, wird es sicherlich nicht zu einer strukturellen Verankerung kommen. Aber ich habe die Leitlinien noch nicht gelesen. Ich habe am Prozess gemeinsam mit anderen NGOs mitgewirkt. Wir waren sehr erstaunt, dass der Spiegel Informationen hatte. Wir hätten uns das auch gewünscht, aber das wurde anders entschieden im Auswärtigen Amt. Und deswegen kommt es jetzt wirklich darauf an, sich diese Leitlinien im Detail anzugucken, die Ressourcenfrage, festzustellen, gucken, es soll jetzt ja Gender Budgeting geben, also die Verausgabung, wie viel Geld wofür ausgegeben ist, soll überprüft werden daraufhin, ob es eben Geschlechtergerechtigkeit befördert oder eben behindert. Auch das ist ein Novum. Und da muss man jetzt eben gucken, wie das aufgestellt ist. Also ob die Leitlinien tatsächlich, und das wäre unser Wunsch, festschreiben, dass feministische Außenpolitik Gewaltstrukturen überwinden muss. Also transformativ heißt das in Fachjargon, wirken muss und nicht einfach so ein bisschen more of the same ist. Das kann ich aber tatsächlich erst wirklich ernsthaft beurteilen, wenn ich die Leitlinien lesen kann.
Angenommen, genau das steht auch in den Leitlinien. Wie könnte man sich das vielleicht in so einer aktuellen Regierungspolitik auf einen bestimmten Konflikt bezogen vorstellen? Also was würde vielleicht auch feministische Außenpolitik verändern, wenn die konsequent, so wie Sie feministische Außenpolitik verstehen, wenn die konsequent angewandt, umgesetzt wird und zum Beispiel bezogen auf aktuelle Konflikte, sei es jetzt der Ukraine-Krieg, sei es aber auch ja, die Unterdrückung von Frauen in Afghanistan aktuell durch die Taliban oder auch der schon angesprochene Iran und die Proteste gegen das iranische Regime. Also was würde da eine konsequente feministische Außenpolitik da im Handeln zum Beispiel anders machen?
Also sie würde zum Beispiel die Visapolitik deutlich verändern. Ja, also der Kern einer feministischen Außenpolitik ist ja die Stärkung und die Sicherung der Zivilgesellschaft und nicht länger einer Regierungselite. Und wenn ich tatsächlich das ernst nehme, dass ich feministische oder überhaupt Zivilgesellschaft und dann auch feministische Zivilgesellschaft ernst nehme, dann muss ich den Leuten, die von unten an der Basis für politische Veränderung, für demokratische politische Veränderung stehen und kämpfen und ihr Leben riskieren, auch die Möglichkeit geben, sich zu bewegen und die Politik für eben politisch Aktive, für AktivistInnen, ist bislang nicht hilfreich. Ja, die Leute kriegen keine Termine in den Botschaften. Die Botschaften sind überlastet, weil da nicht genügend Ressourcen drinstecken. Die Leute kommen nicht raus. Es ist ein unglaublicher Aufwand, überhaupt eine Ausreise zu ermöglichen. Also die Visapolitik wird auf jeden Fall auf den Prüfstand gestellt. Es würde auch tatsächlich bedeuten, dass die Bundesregierung ihre Instrumente dahingehend überprüft, wie sie überhaupt mit Zivilgesellschaft in Kontakt kommen kann. Das ist ja bislang so. Bislang redet die Bundesregierung mit Regierungsvertretern und weiß auch einfach sehr wenig über das, was an der Basis passiert. Und eine feministische Außenpolitik sammelt Wissen, nimmt Zivilgesellschaft ernst und ist dann auch nicht immer ständig überrascht davon, etwa, dass die Taliban dann doch wirklich übernehmen oder dass es vor allem im Iran eine so starke feministische Zivilgesellschaft gibt und eben auch eine politische Organisierung gibt und ein Leid gibt, das dann eben zu solchen Ausbrüchen führt, obwohl die Menschen wissen, dass sie das Leben kosten kann. Also im Moment haben wir ja eine Außenpolitik, die eben sehr stark an Interessen ausgerichtet ist, sehr stark daran ausgerichtet ist, Ländergrenzen zu schützen und eben sich mit der Zivilgesellschaft nicht so gut auskennt. Und eine feministische Außenpolitik hebt dieses Defizit auf. Was allerdings nicht, das ist mir so ganz wichtig, also häufig wird so gesagt, ja, also auch etwa in Bezug auf die Ukraine, ne, also wird feministische Außenpolitik mit Pazifismus gleichgesetzt. Und darüber gibt es natürlich Diskussionen. Ich würde aber sagen, dass wichtig ist, das Recht auf Selbstverteidigung notfalls eben auch mit Waffen zu verteidigen, also Staaten in die Lage zu versetzen, dass sie sich verteidigen können. Und dann aber gleichzeitig schon, also um es konkret zu machen, mit den Waffenlieferungen über Mechanismen zu etablieren, die dann auch wieder eine Entwaffnung einer Gesellschaft ermöglichen. Ja, also wir sagen immer, man muss kurzfristig Waffen liefern und mittelfristig schauen, dass die Waffen wieder aus dem Land gehen, weil wir wissen, dass auch gerade Kleinwaffen, also sogenannte Kleinwaffen, Gewehre, Pistolen zu einer unglaublichen Gewalt gegen Frauen führt. Das ist in anderen Ländern, musste man in anderen Ländern beobachten. Das heißt, einfach nur Waffen zu liefern, nur in Anführungszeichen, und dann die Gesellschaften sich selbst zu überlassen, führt eben nicht dazu, dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird, sondern führt zu einer Explosion von häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt.
Ich spreche hier mit Ines Kappert, Leiterin vom Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Und ja, Sie haben, Sie auch schon angesprochen, haben ja auch mit weiteren NGOs an einem Papier zur feministischen Außenpolitik mitgearbeitet, die Bundesregierung damit auch beraten für die Leitlinien, die jetzt nächste Woche veröffentlicht werden sollen. Und Sie haben ja angesprochen, feministische Außenpolitik sollte bedeuten, dass man nicht nur mit Regierungsvertretenden untereinander diskutiert, sondern auch mit Aktivistinnen, mit jenen, die eben sehr nah dran sind, auch an den Konflikten und an Betroffenen. Und so haben Sie in einem Artikel, der Ende Januar von Ihnen erschienen ist, auch da angesprochen, dass feministische Organisationen oder Netzwerke nicht nur vom Auswärtigen Amt konsultiert werden sollten, wie jetzt zum Beispiel eben für eine Erarbeitung von Leitlinien, sondern systematisch mit eingebunden. Was könnte das in der Konsequenz bedeuten und wo steht man da bei der Frage, wie sehr werden zum Beispiel Sie auch mit Ihrer Expertise oder auch andere Netzwerke, die Sie auch in dem Artikel benannt haben, bislang eingebunden?
Also auch da steht man im Auswärtigen Amt noch relativ am Anfang. Was würde es konkret bedeuten? Es würde bedeuten, dass in den Außenvertretungen, in den Botschaften tatsächlich Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass überhaupt eine regionale Expertise aufgebaut werden kann, dass eben VertreterInnen der feministischen Zivilgesellschaft in die Botschaften zu Veranstaltungen eingeladen werden, also dass die Botschaften überhaupt sich sozusagen ein Bild machen können über das, was eben jenseits der Regierungsverhandlungen läuft. Dafür braucht es aber auch Ressourcen. Es ist vielleicht so ein bisschen nervig, dass ich immer auf das Ressourcenthema zu sprechen komme, aber wir müssen einfach ganz klar sagen, solange Maßnahmen nicht mit Geld unterlegt sind, brauchen wir eigentlich über die Maßnahmen auch nicht zu reden. Also wir brauchen Geld für feministische Außenpolitik und diese Umverteilung ist eben auch erst am Anfang. Dann, also die Botschaften müssen in der Lage sein zu verstehen, wie eigentlich die feministische Zivilgesellschaft in ihrem Land, in ihrer Region tickt. Sie müssen dann in ihren Länderreports auch das, was sie sozusagen an die Zentrale, an die Bundesregierung zurückberichten, sehr, sehr viel differenzierter sein. Ja. Und auch analysieren, auch Konfliktpotenzial, Risiken daraufhin analysieren, was das eigentlich für Zivilgesellschaft bedeutet oder bedeuten kann. Das wird zum Teil gemacht, wir sind da jetzt nicht total am Anfang, aber es muss deutlich systematisiert werden und intensiviert werden. Es würde auch bedeuten, dass es einen Monitoring-Prozess gibt, ja, also dass sozusagen die Bundesregierung gegenüber der Zivilgesellschaft auch rechenschaftspflichtig wird, wie sie denn tatsächlich feministische Außenpolitik bzw. eine gendergerechte Außenpolitik umsetzt. Das ist ein riesiges, dickes Brett. Wir lobbyieren da für eine Evaluierung schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren. Im Kontext der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit. Das ist ein Teil von feministischer Außenpolitik. Und damit tut sich die Bundesregierung bislang schwer. Die Ministerien und also überhaupt arbeiten nicht gut ressortübergreifend. Jedes Ressort hat so ein bisschen seine eigene Art und Weise zu monitoren. Das ganze Thema Sicherheit ist natürlich auch im Auswärtigen Amt angelegt. Also das heißt, was kann man öffentlich machen? Was muss geheim gehalten werden? Ist ein wichtiges Thema, ist ein komplexes Thema, aber auch da müsste einfach anders darüber nachgedacht werden und bislang bedeutet das, also bedeutet eigentlich Sicherheit vor allem, dass man Zivilgesellschaft ausschließt und dann auch die Expertise eben nicht in die Entscheidungsfindung einbindet oder nicht ausreichend einbindet. Und das, was wir auch jetzt bei dem Prozess der Leitlinien, da hat man sich schon bemüht, Zivilgesellschaft etwas zu konsultieren. Allerdings war das auch kein systematischer Prozess. Es war nicht transparent, wer, warum, wie eingeladen wird. Es war eine relativ homogene Einladungspolitik. Die ganzen Expertise zum Thema Dekolonialität, Antirassismus fehlte. Und insofern kann man da sicherlich und sollte man einfach mehr Wissen sich ins Haus holen und eben auch unbequemes Wissen sich ins Haus holen. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Auswärtige Amt ist, was Geschlechtergerechtigkeit angeht, das Schlusslicht aller Ministerien. Es gibt, glaube ich, 17% Frauen in Führungspositionen, was ja jetzt wirklich so die unterste Kategorie ist. Da reden wir jetzt noch nicht über Vielfalt. Und insofern hat das Auswärtige Amt da sehr viel Nachholbedarf. Und der ist jetzt auch erkannt worden, oder es wird zumindest thematisiert. Und jetzt muss es an die Umsetzung gehen. Denn erst wenn tatsächlich eine gewisse Kompetenz in den eigenen Reihen vorhanden ist, kann man ja überhaupt erst Spielräume von Politik, von Diplomatie ausloten. Ja, wenn ich mich noch nie mit Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit und patriarchaler Diskriminierung beschäftigt habe, wie soll ich denn dann auf Ideen kommen, wie soll ich politische Strategien entwickeln, was jetzt tatsächlich für den Iran hilfreich ist angesichts der Machtverhältnisse?
Und Frau Kobbert, vielleicht eine letzte Frage noch. Nun werden die Leitlinien für feministische Außenpolitik erst nächste Woche am 1. März offiziell veröffentlicht. Es gab nun eben das Leak. Was erwarten Sie sich davon jetzt noch? Wird es da noch Überraschungen geben über ja, das, was der Spiegel da vorab schon berichtet hat, vielleicht hinausgehend?
Naja, also wir werden das sehen. Also wir wollten ja unbedingt, dass in den Leitlinien drinsteht, dass eben feministische Außenpolitik transformativ sein muss. Und dafür ist die Voraussetzung, dass sie einen dekolonialen Ansatz hat und eben auch einen intersektionalen. Das heißt, verschiedene Diskriminierungskategorien wie Klasse, Geschlecht, zugeschriebene Herkunft zusammendenkt, auch das Thema Behinderung mit in die Außenpolitik einbezieht. Und wir werden sehen, ob diese Konzepte in den Leitlinien drinsteht. Das wäre super wichtig, weil nur wenn man es da reinschreibt, wird das bei der Umsetzung berücksichtigt werden. Wenn man da jetzt wieder nur von Frauen und Mädchen spricht, wird man keinen qualitativen Wechsel hinbekommen. Wobei ich jetzt auch noch kurz hinzufügen möchte, die Unterstützung von Frauen und Mädchen ist natürlich eine total wichtige Maßnahme. Ja, also das sollte jetzt nicht despektierlich klingen, überhaupt nicht. Das ist total wichtig angesichts der herrschenden Verhältnisse. Aber wir gehen bislang nicht an die Ursachen ran, warum Frauen und Mädchen denn Unterstützung brauchen. Und deswegen muss dieser Ansatz erweitert werden. Wir werden auch schauen, müssen in Sachen Gender Budgeting, gilt das wirklich für alle Ressourcen? Oder wird vielleicht doch nochmal ein Bereich definiert, wo man sagt, der sei genderneutral. Das wäre dann sozusagen eine halbgare Lösung, wenn man wieder Bereiche von Geschlechtergerechtigkeit ausnimmt. Also Sie sehen, ich glaube, es gibt keine Überraschung im Sinne von, dass Annalena Baerbock es wirklich sehr ernst meint mit der feministischen Außenpolitik und dass sie ernsthaft einen Prozess im Auswärtigen Amt eingeleitet hat, um überhaupt Strukturen zu schaffen, um zu einer feministischen Außenpolitik zu kommen. Also dahingehend erwarte ich keine Überraschung. Es wird dann aber darum gehen, ob tatsächlich auf feministische Konzepte in den Leitlinien zurückgegriffen wird. Und wir werden uns auch überraschen lassen müssen, das haben wir auch gefordert als Zivilgesellschaft, dass man überhaupt mal benennt, dass wir mit patriarchalen Gewaltverhältnissen zu tun hat. Also dass man sozusagen, dass man Feminismus nicht einfach so als jetzt Modewort verwendet, sondern schon klar sagt, dass das ist eben das Konzept, und das ist die Historie, die sich ganz gezielt seit Jahrhunderten überall in der Welt gegen Sexismus wendet und eben patriarchale Strukturen überwinden möchte. Und überhaupt die Anerkennung des Ist-Zustands als eben strukturell gewalttätig, das wäre total wichtig, weil dann wären wir nicht mehr in der Situation, dass man denkt, naja, so Feminismus ist halt so ein Hobby von Frauen für Frauen, sondern man würde anerkennen und verstehen und auch jedem zu verstehen geben, dass Feminismus die Voraussetzung für eine wirkliche Demokratie ist.